Guten Morgen. Heute gibt es wieder eine Predigt. Vielleicht eine typische Predigt. Wenn wir den Titel hören, Gott sehen, eine überirdische Sehnsucht braucht eine überirdische Antwort. Das hört sich schon richtig christlich fromm an, nicht wahr? Vielleicht wird es ja auch fade für dich oder langweilig. Und Christen scheinen ja manchmal anderen Menschen etwas einreden zu wollen, zum Beispiel von einer größeren Sehnsucht. Aber dabei kennen wir doch gar nicht alle Menschen. Man könnte es fast für eine Unterstellung halten. Und die Christen unter uns, die brauchen doch solch eine Predigt auch nicht. Die Sache mit der Sehnsucht ist geklärt und jetzt gilt es, 20 bis 30 Minuten selig lächelnd durchzuhalten. Ist das so, dass Christen anderen etwas überstülpen, einreden wollen, das angeblich das Ziel menschlicher Sehnsucht ist? Und ist das so, dass wir Christen uns stets auf das Eigentliche ausrichten? Mach dir dein eigenes Bild heute Morgen. Und jetzt lade ich zu etwas Kleinem, Aktivem ein. Kannst du mal gucken, dein linker oder rechter Nachbar, wem du dich eher zuwenden willst. Und dann bekommt ihr, jeder von euch, gleich ungefähr eine Minute über Folgendes zu sprechen. In welcher Situation deines Lebens hast du den größten, wirklichen, vielleicht auch quälenden Hunger erlebt in deinem Leben? Hunger, nicht sprichwörtlich, nicht abstrakt, sondern tatsächlich Hunger. Und ich rede nicht davon, dass deine Mahlzeit vielleicht um eine Stunde verschoben worden ist, sondern Hunger, tatsächlich, quälen vielleicht. Und wem nichts einfällt, der darf auch den Durst nehmen. Da fällt es manchmal leichter, aber auch da, wenn möglich, nicht unbedingt den du erlebst, wenn du jeden Tag deine Runde joggst oder so. Das ist dann zu gewöhnlich. Schau mal, also die Zeit läuft, wann hast du deinen größten Hunger erlebt, wie war das? Jeder eine Minute, nach einer Minute, also wer sich beteiligen möchte, gebe ich ein Signal. So, ich hoffe, ihr hattet interessante Gespräche, die dürft ihr nachher bei der Tasse Kaffee fortsetzen oder ihr ladet euch mal gegenseitig ein. Schöne Sache. Ich möchte noch beten vor der Predigt. Heiliger Gott, wir bitten dich, dass du jetzt redest durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und wir bitten dich, dass du uns zu hören hilfst, weil wir sich sonst nicht verstehen. Und dass du uns auf deine Ziele hin bewegst. Wir danken dir dafür, im Namen Jesu. Amen. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge, ich hatte gerade Radfahren gelernt, vielleicht so 4 oder 5 Jahre alt, meine Mutter von der Arbeit abholen durfte. Das gehört mit zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Sie arbeitete als Putzfrau bei einer Firma, die hieß Heidelberger Druckmaschinen. Und als ich dann Radfahren konnte, durfte ich die 2 Kilometer dann irgendwann auch mal alleine fahren. Und dort durfte ich mich dann neugierig in diesen Hallen umschauen, die Maschinen anschauen, natürlich nichts berühren. Als Zugabe gab es immer eine kleine Cola. Diese Flaschen, die jetzt wieder in sind, die waren damals ganz normal. Und dann gab es manchmal auch noch so ein Poster, die damals auch so dort gedruckt haben. Und dann sind wir zusammen mit dem Fahrrad nach Haus gefahren. Mein kleines Rad in Rot mit weißem Sattel. Was könnte sich ein 4-5-Jähriger, der seine Mutter liebt, noch mehr wünschen? Stellen wir uns einmal einen Augenblick lang vor, diese Besonderheiten, diese Zugaben, Cola, Poster, interessante Räumlichkeiten, wären alles gewesen. Angenommen, meine Mutter hätte, anstatt selbst mit mir nach Hause zu kommen oder dass ich sie hätte abholen dürfen, nur diese Dinge geschickt. Vielleicht ein Foto von den Räumen, eine Cola und ein Poster. Wäre das genug gewesen? Wäre das Gleiche gewesen? Vielleicht für eine kurze Zeit, aber nicht für lange. Bald würden die Geschenke ihren Reiz verlieren. Wenn nicht sofort, dann hätte ich doch bald gefragt, wo ist meine Mutti? Oder stellen wir uns das Ganze noch etwas drastischer vor. Angenommen, meine Mutter hätte mich angerufen oder heutzutage ein WhatsApp geschickt. Frank, ich komme nicht mehr nach Hause. Aber ich schicke dir eine Cola und ein Poster und dann kannst du jeden Nachmittag an mich denken. Keine Frage, das würde nicht funktionieren. Selbst ein Fünfjähriger weiß, dass bei einer Begegnung die Person das Entscheidende ist. Und ich wollte nichts lieber, als meine Mama zu treffen. Es ging mir nicht zuerst um die Geschenke. Wie wäre es, wenn Gott uns ein ähnliches Angebot machen würde? Ich gebe dir alles, was du wünschst. Alles. Und dazu kommt noch vollkommene Liebe, ewigen Frieden. Du wirst nie Angst haben oder dich allein fühlen. Keine Verwirrung wird deine Gedanken beunruhigen. Keine Sorgen und keine Langeweile werden in dein Herz eindringen. Nie wird dir etwas fehlen. Es wird keine Sünde, keine Sünden mehr geben, keine Schuld, keine Gesetze, keine Erwartungen, kein Versagen. Du wirst niemals einsam sein, nie verletzt werden und niemals sterben. Nur mein Gesicht wirst du niemals sehen. Würde das reichen? Spür mal in dich hinein, ob dir das reichen würde. Ich behaupte, das würde nicht reichen. Denn der Himmel ist kein Himmel ohne Gott. Vielleicht schielen auch wir Christen mehr auf die Extras, als wir oft zugeben. Und würden den Himmel manchmal auch ohne Gott nehmen. Schmerzfreie, todesfreie Ewigkeit. Das ist bestimmt angenehm, aber sie reicht nicht aus. Eine Welt voller Herrlichkeit würde uns zwar den Atem rauben, aber in unserer DNA ist die Sehnsucht nach Gott. Vielleicht verkrümmt, aber die Kompassnadel in uns, die richtet sich nach dem Schöpfer aus. Dieses Angebot eines Himmels ohne Gott scheint durchaus attraktiv, aber es wird nicht zufriedenstellen. Wir wollen Gott sehen und das Verlangen nach ihm ist größer, als wir ahnen. Es geht nicht einfach um ein emotionales oder körperliches Begehren. Es geht um eine Heimkehr an dem Ort, an dem wir erdacht worden sind, geschaffen, an dem wir von Ewigkeit her geliebt sind. Wir gehören ihm. Und Augustinus, ein alter Kirchenvater, der hat das so ausgedrückt: Unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in ihm. Nur wenn wir ihn finden, werden wir befriedigt sein. Mose hat uns da etwas zu sagen. Er hatte mehr von Gott als alle anderen Menschen in der Bibel, mal abgesehen von Jesus. Gott sprach zu ihm in einem Busch. Er leitete ihn mit Feuer, er gebrauchte ihn vor dem mächtigsten Herrscher. Und als Gott sich in seinem Zorn vom Volk abwandte, da wandte er sich nicht von Mose ab. Gott sprach mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund. So heißt es von niemand anderem in der Bibel. Mose also kannte Gott wie kein anderer Mensch. Aber das war ihm, der im Haus des Pharaos aufgewachsen war, der Reichtum kannte, das war ihm nicht genug. Er sehnte sich nach mehr, er verlangte danach, Gott zu sehen. Er wagte sogar zu bitten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33 ist dieses Kapitel. Eine Cola und ein Poster, das reichten mir nicht aus. Und eine Feuersäule und das morgendliche Manna reichten Mose nicht aus. Er wollte Gott selbst sehen. Sehnen wir uns nicht genau aus diesem Grund nach dem Himmel? Wir sprechen vielleicht von einem Ort ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Nacht. Aber, und so sagt das Max Lucado mal, das sind nur die Segnungen des Himmels. Die Schönheit des Himmels besteht darin, Gott zu schauen. Der Himmel ist Gottes Herz. Unser Herz wird nur dann Frieden finden, wenn wir ihn sehen. In einem Psalm, in einem Gebet und Lied wird das mal so ausgedrückt: Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Vielleicht kennt ihr solche Schlagerlieder oder Songs, die Texte von Liebe singen und solche Zeilen gebrauchen: satt werden am Bild des anderen. Und jeder weiß, außer die gerade Verknallten und Verliebten, dass dies immer nur vorübergehend oder auch wiederkehrend gilt, aber nie bleibend, nie unerschüttert, nie unverwundet. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Satt werden, das ist das eine, was uns fehlt. Wir sind hier nämlich nicht zu sättigen. Wir werden nicht satt in dieser Welt. Nach einem Festessen rücken wir den Stuhl zurück, streichen uns über unseren vollen Bauch und sagen: Ich bin satt. Und ein paar Stunden später gehen wir in den Kühlschrank und nehmen uns die Reste und nagen die Knochen ab. Wir klimmen eine Stufe auf der Sprosse, eine Sprosse auf der Karriereleiter und haben schon die nächste Sprosse im Blick. Wir wachen morgens auf, sind ausgeschlafen, aber nach 12, 14, 16, 18 oder wie viele Stunden auch immer das bei dir ist, kriechen wir ganz bereitwillig schon wieder unter die Federn. Wir machen einen lang verdienten, überfälligen Urlaub. Seit Jahren haben wir ihn geplant, gespart und dann genießen wir die Sonne in Hülle und Fülle. Aber auf der Rückfahrt machen wir uns schon Sorgen wegen des Endes des Urlaubs und des Beginns der Arbeit. Und wir träumen schon vom nächsten Urlaub. Wir sind nicht zu sättigen. Als Kinder sagen wir: Wenn ich nur endlich Jugendlicher wäre. Als Jugendlicher: Wenn ich nur endlich erwachsen wäre. Als Erwachsener: Wenn ich nur erst verheiratet wäre. Als Ehepartner: Wenn ich nur etwas Kinder hätte. Als Eltern: Wenn die Kinder endlich aus dem Haus wären. In einem leeren Haus, wenn uns die Kinder nur besuchen würden. Und wenn wir dann in Rente im Schaukelstuhl mit müden Knochen, steifen Gelenken und schwächer werdenden Augen sitzen: Wenn ich nur noch einmal ein Kind sein könnte. Wir können uns nicht sättigen. Satt sein, Zufriedenheit ist eine schwierige Tugend. Warum? Weil es auf der Erde nichts gibt, was unsere tiefste Sehnsucht stillen könnte. Es ist normal, Sehnsucht zu verspüren. Es ist normal, Hunger zu haben. Wir sehnen uns danach, Gott zu sehen. Und jede kleine Sehnsucht ist ein Ausdruck davon. Wir können nicht zufrieden sein, nicht weil wir voller Begehren sind, sondern weil wir Hunger haben nach etwas, das hier auf der Erde nicht zu finden ist. Nur Gott kann wirklich bleibend zufriedenstellen, selbst wenn Bedürfnisse und Fragen hier auf dieser Erde offen bleiben. Philippus begegnet im Neuen Testament Jesus und er sagt das so: Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Zeige uns den Vater. Zeige uns Gott. Aber darin liegt ja auch das Problem, nicht wahr? Gott sagte zu Mose: Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und an einem anderen Propheten im Alten Testament, an Jesaja, wird es noch krasser deutlich. Das hört sich eher nach reinem Entsetzen an, als er, nachdem er Gott in einer Art Vision und nur in einer Vision geschaut hat, als er sagt: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Als Jesaja Gott sah, wurde er mit Grauen erfüllt. Warum hatte er solche Angst? Warum zitterte er? Weil er wie Wachs vor der Sonne war, wie eine Fackel im Sturm, wie ein kleiner Fisch in den Niagarafällen. Er zitterte, weil Gottes Herrlichkeit so groß war und ist. Seine Reinheit zu klar, seine Kraft zu mächtig. Und weil die Heiligkeit Gottes die Sündhaftigkeit von uns Menschen durchleuchtet. Vielleicht hilft dieses irdische Bild, das zu verstehen, etwas besser zu verstehen. Wir gehen in ein Theater, in den Ankleideraum der Schauspieler, blicken in den Spiegel und was sehen wir dort? Nun, nichts Überraschendes. Wir kennen uns ja. Und dann entdecken wir den Schalter neben dem Spiegel und knipsen das Licht an. Und rundherum um den Spiegel gehen die Lichter an. Und plötzlich sehen wir, was wir vorher nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Besonders die unangenehmen Dinge. Runzeln, Flecken, Pickel. Jede Unebenheit wird hervorgehoben. Das Licht beleuchtet unsere Unvollkommenheit. Und genau das erlebte Jesaja. Als er Gott sah, seufzte er nicht vor Bewunderung. Er brach nicht vor Begeisterung in Beifallsrufe aus. Er zog sich vor Schreck zurück und rief: Ich bin unrein und mein Volk ist unrein. Die Heiligkeit Gottes hebt unsere Sünden hervor. Dinge, die wir gern übergehen, verstecken, die wir nicht wahrhaben wollen. Neuen Testament drückt das Johannes in der Offenbarung mal so aus, Johannes 1, Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er wird kommen, er spricht von Jesus, mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und darum werden alle Völker der Erde klagen. Ja, Amen. In einer anderen Übersetzung heißt es, seht, Jesus Christus wird für alle sichtbar wiederkommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen, das ist ganz sicher. Wenn die Heiligkeit Gottes die Sünde des Menschen aber deutlich werden lässt, was können wir denn dann noch tun? Wenn das wahr ist, wohin sollen wir uns dann wenden? Die Antwort findet sich in der Geschichte von Mose, 2. Mose 33. Hört einmal darauf, was Mose tat, um Gott zu sehen. Siehe, es ist ein Raum bei mir, spricht Gott. Da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Nochmal, was sollte Mose tun? Gott wollte etwas tun. Gott ist der Aktive. Er gab Mose einen Raum zum Stehen. Er stellte ihn in die Felskluft. Er hielt seine Hand über Mose. Er ging vorüber. Gott offenbarte sich dem Mose. Gott rüstete ihn aus, sodass dieser einen Blick auf Gott werfen konnte. Mose tat nichts weiter, als seiner Sehnsucht Raum zu geben, zu stehen, hinter Gott herzuschauen, zu bitten, ja, zu bitten. Von ganzem Herzen. Und wenn wir so wollen, können wir nichts weiter tun, als unser Leben, unsere Sehnsucht Gott hinzuhalten. Zu bekennen, ich habe diese Sehnsucht und ich kann sie nicht stillen. Bitte begegne mir. Und diese Bitte müssen wir wohl immer wieder wiederholen. Und dann werden wir erleben, dass Furcht vor Gott nicht das letzte Wort Gottes ist. Nicht das ist, was unsere Beziehung ausmachen soll und muss als einziges, sondern dass dort ein Gott der Liebe wartet, dessen Tür offen steht, bei dem wir willkommen sind. Aber das ist, so einfach es klingt, natürlich auch eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und zwar nicht, um uns ihm gefügig zu machen, sondern weil es ein Ausdruck unserer eigenen Absicht, unseres Wollens ist. Gott wird uns nicht zwingen. Deshalb sagt Jesus einmal, dass wir Bittende sein müssen, damit wir Empfangende sein können. Und dass wir Suchende sein müssen, damit wir Findende werden können. Nochmal, Gott ist der Aktive. Er bereitet uns in seinem Sohn für die Ewigkeit vor. Wie Mose, der auf dem Felsen stehen sollte, hat er uns ein stabiles Fundament gegeben. Das ist Jesus. Wie Mose hat er uns eine sichere Felskluft gegeben. Das ist seine unverdiente Gnade. Und wie Mose hält er seine schützende Hand über uns. Das ist die durchbohrte Hand Jesu. Und weil diese Wahrheit gilt, dass allen Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben ist, diese Sehnsucht nach etwas, was hier nicht zu finden ist, nach etwas, das größer ist als wir selbst und alles, was wir tun und schaffen können und sehen können und erahnen können. Weil wir uns nach einer Begegnung mit Gott sehnen. Deshalb zwei letzte Einladungen. Vielleicht kannst du mit dem Ganzen gar nichts anfangen. Und weißt du was? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber nimm noch mal folgende Herausforderung an. Schreib dir eine Erinnerung in deinen Kalender, in dein Smartphone, in deinen Küchenkalender oder was auch immer, wie du das machst. Und zwar eine Erinnerung, die dich in einem Jahr erinnert, darüber nachzudenken, was im vergangenen Jahr deiner Meinung nach dich bleibend befriedigt hat und dich dauerhaft satt gemacht hat. Und dann eine zweite Einladung. Vielleicht brauchst du Erneuerung, weil du ständig diese Extras, die Gaben mehr im Blick hast als den Geber, der bei dir in die zweite, dritte oder wievielte Reihe auch immer verschoben ist von dir. Du brauchst dir deshalb übrigens keine Vorwürfe machen. Gott ist von dir nicht enttäuscht. Er ist nicht überrascht davon. Er hat damit gerechnet. Deshalb lesen wir in der Bibel, dass seine Tür immer offen steht, dass wir umkehren können, damit er uns wieder ins Licht stellen kann. Durch Jesus ist uns immer eine offene Tür gegeben. Wir können beichten, wir können Buße tun, wir können umkehren, wie immer wir das nennen. Jesus wartet. Vielleicht möchtest du das einfach vor Gott bekennen und aussprechen. Ich mache dir Mut dazu, jemanden beizuholen, einen Christen deines Vertrauens, vielleicht ein Freund oder jemand aus der Gemeindeleitung, einen von uns Pastoren, einen von den Seelsorgern, die vorne im Magazin auf der Seite 2 stehen, oder eben deinen guten Freund, der mit Jesus unterwegs ist. Und hilfreich ist auch, wenn wir mit anderen bleibend unterwegs sind, vielleicht in meinem Hauskreis oder in einer Zweierschaft. Dort kann Gott uns den Blick schärfen für das, worauf unsere Sehnsucht gerichtet sein sollte. Unser himmlischer Vater ist auf dem Weg, uns zu sich zu holen. So wie ich meine Mutter immer zu einer bestimmten Zeit abgeholt habe, so wird Gott zu seiner bestimmten Zeit kommen. Und so wie meine Mutter Geschenke und Freude für mich parat hatte, so wird es auch unser Vater tun. Und manche von diesen Geschenken können wir ja hier und jetzt schon erleben. Aber es wird mehr auf uns warten. Er wird auf uns warten. Es sind nicht die Extras, die uns in Bewegung setzen und unsere Sehnsucht stillen können, so herrlich sie auch sein mögen. Wir warten darauf, den Vater selbst zu sehen. Und dann wird es gut sein. Dann werden wir satt sein. Amen.